Das Bild News Update.
Es ist Freitag, der 19. April, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Vertrag bis 2026. Nagelsmann bleibt Bundestrainer. Israel schlägt gegen den Iran zurück. Kam die Attacke aus dem Inland? Zwei Tote, LKW quetscht Transporter an Hauswand. Vertrag bis 2026. Nagelsmann bleibt Bundestrainer. Jetzt steht es fest. Julian Nagelsmann bleibt Bundestrainer. Die Zusammenarbeit wird bis zur WM 2026 in Nordamerika fortgesetzt. Das DFB-Präsidium hat den Deal heute freigegeben. Am Freitagvormittag bestätigte der DFB den vorherigen Bildbericht. Nagelsmann in der Mitteilung: Das ist eine Entscheidung des Herzens. Schon vor den Länderspielen im März machten die DFB-Verantwortlichen klar, dass sie verlängern wollen. Danach gaben Geschäftsführer Andreas Rettig und Sportdirektor Rudi Völler alles, um Nagelsmann zu halten. Aber auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte Nagelsmann für den Rekordmeister auf der Kandidatenliste. Zwischen Bayern, Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sowie Nagelsmann gab es zuletzt Treffen. Allerdings war er nur einer von mehreren Bayern-Kandidaten. Und in der Vereinsführung gab es bis zuletzt auch Bedenken, ob eine Rückholaktion Sinn ergeben würde. Der klare Plan: Co-Trainer Sandro Wagner soll den Weg beim DFB ebenfalls weitergehen. Für ihn soll ein möglicher Wechsel an Nagelsmanns Seite zum FC Bayern auch nie ein Thema gewesen sein. Wie geht es beim FC Bayern weiter? Brighton-Trainer Roberto De Zerbi und Österreich-Coach Ralf Rangnick stehen auf der Kandidatenliste, von der Nagelsmann jetzt gestrichen werden kann. Gerüchte um Zinedine Zidane sind nie ganz verstummt. Ziel der Bayern ist, noch im April Vollzug zu melden. Israel schlägt gegen den Iran zurück, kam die Attacke aus dem Inland? War das der Gegenschlag? Israels Armee hat laut einem Bericht einen Angriff auf den Iran ausgeführt. Das berichteten zuerst US-Sender, israelische Quellen bestätigten es Bild. Wir haben getan, was wir angekündigt haben, sagte ein israelischer Informant Bild. Er erklärte, der Angriff sei nach dem Konzept Auge um Auge, Zahn um Zahn erfolgt. Israel habe dort angegriffen, wo der iranische Angriff in der Nacht zum Sonntag begonnen hatte. Gemeint war damit offenbar ein großer Luftwaffenstützpunkt in Isfahan. Offiziell wird sich Israel zu diesem Angriff nicht erklären. Iranische Medien hatten über eine Explosion weit im Landesinnern nahe der Metropole Isfahan berichtet. Aber der Iran macht keine Schuldzuweisung an Israel, gibt also nicht zu, von Israel getroffen worden zu sein. Laut einer Mitteilung gab es Explosionsgeräusche, die aber durch die erfolgreiche Luftabwehr verursacht worden seien, die ein verdächtiges Objekt abgefeuert habe. Wir hatten keinen Unfall oder Schaden, hieß es darin. Kurz darauf hieß es von iranischen Behörden, mehrere kleine Drohnen seien abgeschossen worden. Es habe sich aber nicht um eine breit angelegte Attacke gehandelt. Nach Darstellung eines Offiziellen sei Reuters zufolge nicht klar, wer hinter dem Vorfall steckt. Die ausländische Quelle des Vorfalls wurde nicht bestätigt, sagte der iranische Vertreter. Alles zur Entwicklung in Nahost gibt's auf bild.de. Zwei Tote, LKW quetscht Transporter an Hauswand. Der Kleinbus wurde von dem 40-Tonner komplett zusammengeschoben. Zwei Männer hatten keine Chance. Tödlicher Unfall in Kleve. An der Kreuzung B220 Emmericher Straße waren der Transporter und der LKW nach Mitternacht auf Höhe eines Matratzengeschäfts zusammengekracht. Der LKW schob dabei den Transporter über Kreuzung und Gehweg, quetschte ihn dann an die Hauswand. Eine gefährliche Falle für die vier Menschen im Bus. Zwei Männer wurden getötet, ein weiterer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus in Kleve gebracht. Auch eine Frau konnte aus dem Wrack geschnitten werden, kam in eine Klinik nach Nimwegen in Holland. Der Fahrer des LKW blieb dabei leicht verletzt. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr brach sich zudem die Hand, als er die Toten aus dem Wrack schnitt. Ein Team von Unfallpsychologen betreute vor Ort Zeugen und Feuerwehrleute. Warum es zu dem tödlichen Unfall kam, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.
Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
Luftalarm in Kiew, Habeck in Hotel Luftschutzkeller. Bei seinem Besuch in der Ukraine wurde Vizekanzler Robert Habeck am frühen Freitagmorgen durch Sirenen aufgeschreckt. Um 4.40 Uhr heulte der Luftalarm los. Alarm in der ganzen Stadt, dazu die Durchsage, schnellstmöglich in den nächsten Schutzraum zu gehen. Die Delegation um den Vizekanzler ging zügig in die umfunktionierte Tiefgarage des Hotels. Habeck kam mit seinem Team in den Luftschutzkeller, harrte dort bei Kaffee und Mineralwasser aus. Der Vizekanzler sprach leise mit seinen Mitarbeitern und mitgereisten Reportern, trank stilles Wasser. Später zog er sich in einen abgeschirmten Bereich des Luftschutzkellers, in dem Betten hinter Trennwänden aufgestellt waren, zurück. Auch andere Hotelgäste suchten Schutz in dem umfunktionierten Teil der Tiefgarage. Grund des Alarms: In Russland waren Flugzeuge gestartet, die in Richtung der Ukraine geschossen haben. Später sollen sie in den Süden abgedriftet sein. Am zweiten Tag der Delegationsreise wollte der Vizekanzler weiter nach Moldau, dort unter anderem Premierminister Dorin Rechean treffen. Nach rund 90 Minuten wurde der Alarm aufgehoben. Um 6.17 Uhr kam die Entwarnung. Todesdrama in Ryanair-Maschine: Giuseppe sollte bald Vater werden. Es war wohl das Herz. Am Mittwoch ist in Italien ein 33 Jahre alter Mann an Bord eines Ryanair-Fliegers gestorben. Laut Medienberichten verlor er am Vormittag kurz nach dem Start der Maschine in Turin das Bewusstsein. Der Pilot drehte sofort nach Bekanntwerden des Notfalls um, doch für Giuseppe kam jede Hilfe zu spät. Inzwischen sind die dramatischen Umstände des Vorfalls bekannt geworden. An Bord befand sich auch die Frau des Verstorbenen, aber die beiden saßen nicht nebeneinander. Sie hatte einen Platz hinten im Flieger, er weiter vorn. Zum Zeitpunkt der Notfalllandung wusste seine Frau lediglich, dass es an Bord ein medizinisches Problem gab, aber nicht, dass ihr eigener Mann betroffen war. Als sie vom Tod ihres Liebsten erfuhr, hatte sie gerade Angehörige per Chatnachricht über die Verspätung des Fluges informiert. Die beiden hatten erst im vergangenen Sommer geheiratet. Im Internet zeigten sie stolz die Fotos des besonderen Tages. Besonders tragisch: Giuseppes Frau ist laut Medienberichten im fünften Monat schwanger. Ihr gemeinsames Kind wird ohne seinen leiblichen Vater aufwachsen müssen. Dieses Familienglück ist zerstört.
Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
Hat der Pflegeskandal eine neue Dimension erreicht? Im Zimmer von Anastasia S. im Heimdomizil in Berlin-Friedrichsfelde steht eine Sterbetafel. Das Todesdatum: der 16. April. Die 65-Jährige starb genau in der Nacht, in der eine Pflegekraft wegen Personalmangels aus Verzweiflung den Notruf wählte. Hintergrund: Am Montagabend rief eine Pflegefachkraft aus dem Domizil Seniorenheim um 22.30 Uhr die 112 an. Bei ihrem Dienstende gab es niemanden mehr, der sich um die medizinische Versorgung der Bewohner kümmern konnte. Feuerwehr und Polizei rückten an. Schließlich erreichte der Katastrophenschutzbeauftragte des Bezirks Lichtenberg dann einen Verantwortlichen. Der Einrichtungsleiter war in der Nacht für die fehlende Pflegefachkraft eingesprungen. Zwischen 4 und 5.30 Uhr solle die Seniorin dann tot aufgefunden haben. Woran sie genau starb, ist unklar. Auf Bildanfrage reagierte Domizil nicht. Pflegeexperte Lars Düsterhöft von der SPD sagt: Ein Pflegeheim ist ein Ort, wo Menschen auch sterben. Ob es einen Zusammenhang mit dem Einsatz der Rettungskräfte in den Stunden zuvor gibt, kann nur spekuliert werden. Auch sei nicht bekannt, wie es der Bewohnerin ging. Klar ist, dass es in einem Pflegeheim nicht gewährleistet werden kann, dass es in einer solchen Situation, in der sich der Tod anbahnt, eine beständige Sterbebegleitung geben kann. An Spekulationen sollte sich hier niemand beteiligen. Auf Malle droht Blitzlichtgewitter. Wer sich nicht durch die Schinkenstraße trinkt, sondern das Urlaubsparadies auch mit dem Auto erkunden will, sollte sich vorsehen. Die Behörden auf der Lieblingsinsel der Deutschen rüsten technisch auf und installieren 3 neue Spezialblitzer. Bild verrät, was es mit den neuen Geschwindigkeitskontrollen auf sich hat und wo die 15 anderen festen Blitzer auf Mallorca stehen. Auf 3 Abschnitten des Straßennetzes überwachen die Malle-Cops laut Mallorca-Zeitung die Einhaltung der Tempolimits mit sogenannten Abschnittskontrollen. In Deutschland wurde die Technik bisher nur in Niedersachsen erprobt. Anfang 2024 endete die Testperiode. Nun erlebt sie auf Mallorca ihr Comeback. So funktioniert die neue Blitzervariante. Bei Abschnittskontrollen wird die Fahrzeit zwischen 2 Messpunkten ermittelt und damit eine durchschnittliche Geschwindigkeit errechnet. Man fährt also nicht an einem exakten Punkt zu schnell, sondern kommt zu schnell von A nach B. Der Tempoverstoß wird an der Durchschnittsgeschwindigkeit im gesamten Abschnitt festgemacht. Ist dieser höher als der erlaubte Wert, gibt's ein Knöllchen. Eine Kontrollzone ist auf der Schnellstraße MA15 von Manacor nach Palma geplant. Kurz hinter Via Franca vom Kilometer 5,2 bis 6,5 soll gemessen werden. Wo noch geblitzt wird, steht auf bild.de. Der Prozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump hat eine wichtige Hürde genommen. Am Donnerstag wurden die letzten Geschworenen ernannt. Die 12-köpfige Jury steht fest. Sie soll über Trumps Schuld oder Freispruch entscheiden. Vorangegangen war ein langwieriger Auswahlprozess der Jury mit vielen privaten Fragen von Staatsanwälten und dem Trump-Team. Denn die Geschworenen sollen unvoreingenommen gegenüber Trump sein, um ein faires Urteil fällen zu können. Rund die Hälfte der 96 Jury-Kandidaten zog sich freiwillig zurück, weil sie sich das nicht zutrauten. Die übrigen Jurykandidaten werden penibel befragt, etwa zu Hobbys, Familie, Beruf, Mitgliedschaften in Vereinigungen, Mediennutzung, Gesundheit und ihre Einstellung zu Donald Trump. Dabei gibt es kuriose Antworten, wie die New York Post berichtet. Die Zeitung schreibt über die Antworten der Jurykandidaten unter anderem, ein Vermögensverwalter im Ruhestand, der angab, jeden Morgen Yoga zu machen und zu meditieren, hat die erste Überprüfung bestanden. Der Mann sagte, er lese die New York Times und das Wall Street Journal, schaue CNBC und BBC und fahre gern zum Fliegen, Fischen und Ski. Die Auswahl der Geschworenen soll noch diese Woche beendet werden. Ab Montag soll dann der eigentliche Prozess für Trump beginnen. Er wird in insgesamt 34 Punkten angeklagt. Jeder von ihnen kann mit bis zu 4 Jahren Haft bestraft werden. Macht theoretisch bis zu 136 Jahre Knast. Ihm wird vorgeworfen, eine Schweigegeldzahlung von $130.000 an Pornodarstellerin Stormy Daniels vertuscht zu haben.